Ja, auch von meiner Seite aus einen ganz herzlichen guten Morgen. Einstieg mit dem aktuellen Thema Fußball-Europameisterschaft, wo wir gerade Fußballer gesehen haben, die ja von ihrem Glauben erzählen. Ich bin auf diesen Verein, diese Seite Fußball mit Vision aufmerksam geworden Anfang des Jahres über Facebook. Da gibt es unzählige Sprüche, Zitate von Fußballern, es gibt Videos, die abgerufen werden können. Das ist jetzt gerade im Vorfeld der Europameisterschaft nochmal alles überarbeitet worden und sind mehr Inhalte reingesteckt worden. Der für mich eigentlich bekannteste Fußballer, der da auch Stellung bezieht und von seinem Glauben erzählt, der ist jetzt hier in diesem Einspieler nicht vorgekommen. Das ist der Oliver Giroud, der Franzose, der Mittelstürmer gewesen, Weltmeister, jahrelang bei Arsenal gespielt. Im Moment spielt er in Italien, geht so langsam auf sein Karriereende zu. Und es ist interessant, was die alle so von ihrem Leben und von ihrem Glaubensleben erzählen. Und ihr habt bestimmt eben schon durch das, was der Florian erzählt hat, was wir gesungen haben, seid ihr vielleicht drauf gekommen, dass es heute um das Thema Glauben gehen wird. Und wer mag, kann mal die PowerPoint starten mit der ersten Folie. Es ist aber der Glaube. Punkt, Punkt, Punkt. Glauben ist ja für uns als Christen ein ganz zentraler Begriff in der Bibel. Und eine meiner Lieblingspassagen in der Bibel beschäftigt sich ganz intensiv mit diesem Wort, mit diesem Begriff, mit dem Thema Glauben. Und das ist das 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Letzte Woche hat der Hans ja auch über den Anfang von Hebräer 12 gepredigt, der auf dieses Kapitel 11 folgt, ein Stück weit darauf aufbaut. Und in diesem Kapitel 11 begegnen uns, ich habe mal durchgezählt und ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, 16 namentlich erwähnte Personen aus dem Alten Testament und einige Personengruppen, die uns vorgestellt werden und wo über den Glauben dieser Menschen berichtet wird. Und ich denke, dass dieses Kapitel für uns, für jeden von uns eine große Hilfe sein kann. Weil die Menschen, die uns da begegnen, von denen ja in sehr schneller Abfolge Ereignisse aus ihrem Leben berichtet wird und was das mit ihrem Glauben gemacht hat oder was ihren Glauben ausgemacht hat, das sind ja Menschen wie du und ich. Die sind nicht irgendwie besser als wir. Die haben auch Probleme gehabt. Die haben auch Sorgen gehabt. Und diese Menschen sind diese Wolke von Zeugen, die letzte Woche in dem Predigttext vom Hans in Hebräer 12, Vers 1 vorgekommen sind. Und diese Leute, diese Personen, egal ob es ein Mose ist, ob es ein David ist oder wer auch immer, die sind uns ja da nicht umsonst vorgestellt worden durch Gottes Geist in der Bibel. Die sollen uns ein Ansporn sein. Die sollen mir ein Ansporn sein, aber auch dir, ja, Gott im Glauben nachzufolgen. Es ist irgendwie so, als würde uns die Bibel da an dieser Stelle zurufen oder diese Menschen zurufen, den Weg des Glaubens weiterzugehen, unvermindert und ungehindert fortzusetzen und als ob sie rufen würden, lasst euch doch von nichts, von diesem Weg und von diesem Ziel abbringen. Steht dafür ein, vertraut Gott, bleibt auf diesem Glaubensweg. Das ist so für mich mit das Thema in Hebräer 11. Ich habe uns mal die ersten drei Verse mitgebracht, den Einstieg in dieses Kapitel. Und das möchte ich uns mit euch heute Morgen angucken. Es ist aber der Glaube, ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen oder Tatsachen, die man mit Augen nicht sieht. Im Besitz solchen Glaubens haben nämlich die Altvorderen das ehrende Zeugnis von Gott erlangt. Durch Glauben erkennen oder verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist. Es sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden sein. Bevor also in dieser Stelle in Hebräer 11 nach dieser Einleitung die ganzen Glaubenshelden des Alten Testamentes namentlich vorgestellt werden, beginnt der Hebräerbrief an dieser Stelle in diesem Kapitel mit ein paar grundlegenden Aussagen zum Thema Glauben. Und wenn ihr den Vers 1 jetzt aufmerksam nochmal nachlest, so wie er da vorne steht, es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, und ein festes Überzeugtsein von Dingen oder Tatsachen, die man mit Augen nicht sieht, dann wird uns, denke ich, ziemlich schnell klar, ja, dass das, was die Bibel unter Glauben versteht, was wir als Christen unter Glauben verstehen, nichts mit dem zu tun hat, wie man umgangssprachlich mit Glauben umgeht. Es ist zwar ein und dasselbe Wort, das wir gebrauchen, aber es hat eine ganz, ganz andere Bedeutung, je nachdem, wie wir es gebrauchen. Festes Überzeugtsein, fest überzeugt sein, kennt der umgangssprachliche Gebrauch des Wortes Glauben nicht. Wie oft wird man im Gespräch nach irgendwas gefragt und dann sagt man, ja, ich glaube schon, ich denke schon, dann hat man keine hundertprozentige Sicherheit über das, was man da zum Ausdruck bringt. Also wenn die meisten Menschen das Wort Glauben benutzen, dann schwingt immer noch ein Stück weit Zweifel mit in ihren Aussagen. Und das, was hier über den Glauben an Gott, über den Glauben, den diese Menschen, die uns vorgestellt werden, gehabt haben, ausgesagt wird, ist was ganz anderes. Da ist kein Zweifel, da ist Überzeugtsein. Und diese Tatsache, dass das Wort Glauben von der Allgemeinheit heutzutage mit ganz anderen Inhalten gefüllt wird, als wir es als Christen eigentlich tun oder tun sollten, kann halt dazu führen, dass in einem Gespräch mit jemandem über meinen Glauben mein Gegenüber vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen kann, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will, weil er im Hinterkopf immer noch den Begriff Glauben für ganz andere Sachverhalte oder ganz andere Aussagen benutzt. Und bei alledem, was uns auch in diesen drei Versen vorgestellt wird, was da ausgesagt wird, dreht es sich doch um eine Frage ganz besonders. Ist Gott vertrauenswürdig? Wenn ich von meinem Glauben an Gott rede, wenn die Fußballer, die wir gerade gesehen haben, ihren Glauben bezeugen, von dem erzählen, was sie erlebt haben, was Gott ihnen geworden ist, dann steht die Frage dahinter, ist das, was Gott ja uns mit auf den Weg gibt, ist Gott vertrauenswürdig? Und um das beantworten zu können, brauchen wir natürlich irgendwie eine Offenbarung von Gott. Wir brauchen etwas, was wir an die Hand bekommen. Und diese Offenbarung Gottes, die liegt uns vor, Gott sei Dank. Wir haben die Bibel, wir haben sein Wort seit Jahrhunderten, eigentlich schon seit Jahrtausenden. Und dieser Maßstab, an dem ich ja die Vertrauenswürdigkeit Gottes überprüfen kann, liegt mir also vor. Die Aussagen in der Bibel, die Selbstoffenbarung, die Gott uns gegeben hat. Und mit diesem Maßstab können wir Gott überprüfen. Gott erwartet gar kein blindes Vertrauen von mir oder von dir. So ist Gott nicht. Gott redet nicht einfach nur so ins Blaue hinein, sondern Gott offenbart sich in diese Welt, ist selber durch Jesus auf diese Welt gekommen, ist Mensch geworden und Gott offenbart sich konkret. Und deshalb kann man sich der Frage stellen, ist Gott vertrauenswürdig? Blindes Vertrauen will Gott gar nicht. Wie beschreibt uns dieser Bibeltext den Glauben? Er spricht von Zuversicht und von Vertrauen und von fester Überzeugung und von Tatsachen. Empfinden wir so Gott, dass wir ihm vertrauen können, dass wir zuversichtlich sein können, dass wir fest überzeugt sein können von dem, was Gott in der Bibel offenbart hat, um sich uns zu zeigen? Sind die biblischen Geschichten, die biblischen Berichte, sind das Tatsachen für uns? Ist das ein Fundament, das unseren Glauben tragen kann? Glaube, so wie er in der Bibel beschrieben wird, so wie er auch in Hebräer 11 beschrieben wird, der blickt voller Vertrauen auf das Heute und in die Zukunft. Weil Gott ist heute da und Gott wird auch in der Zukunft da sein. Gott will in mein Heute hinein handeln und sprechen, aber er offenbart uns auch zukünftige Dinge. Glaube blickt vor allen Dingen nach oben, auf Gott und auf Jesus. Was ist Jesus? Anfänger und Vollender des Glaubens, die zentrale Person, der, um den sich alles dreht. Gott und Jesus, Gegenstand und Fixpunkt meines Glaubens, deines Glaubens, des Glaubens derer, die in Hebräer 11 namentlich genannt werden. Der Glaube blickt also in seiner Konsequenz vorwärts, nach vorne, wartet auf die Vollendung dessen, auf das wir hoffen, und er blickt aufwärts auf Gott und auf Jesus. In einem Kommentar zu diesen Versen schrieb jemand, dass der Glaube im Verhältnis zwischen Menschen und Gott alles bestimmt, und zwar vom Anfang bis zum Ende. Wobei geht's darum? Es geht um die Schöpfung, taucht jetzt nachher in einem Vers auch auf. Es geht um die Sünde, um das Opfer und ein Leben und einen Wandel zum Wohlgefallen Gottes. Und es geht beim Glauben um das Zeugnis gegenüber der Welt, das, was durch den Einspieler von diesen Fußballern zum Ausdruck kommt, die ihren Glauben bezeugen, die davon erzählen, öffentliche Personen sind und wo man jetzt der Fokus, der auf die Europameisterschaft gelegt worden ist in der Öffentlichkeit, das einfach nützen möchte, um bei den Menschen Fragen nach Gott und zu ihrer persönlichen Beziehung, ihr persönliches Denken über Glauben an Gott irgendwie wachzurütteln. Und das alles hat auch mit Gottes Friedensreich zu tun. Auch das gehört zum Glauben, darauf warten wir. Auch das wird im Hebräerbrief betont, dass all die, die von denen berichtet wird, das, was sie geglaubt haben und worauf sie gehofft haben, noch gar nicht wirklich erlangt haben. Und uns geht's dabei ja nicht ganz anders. Und in all diesen Sichtweisen steht wer im Mittelpunkt? Jesus Christus steht im Mittelpunkt, bei alledem. Die Schöpfung, in der Schöpfung begegnet uns Jesus als der Schöpfer. Das Opfer, von dem die Bibel schreibt, berichtet, zeigt uns den Sohn als Erlöser. Ein Leben und einen Wandel zum Wohlgefall Gottes, dass wir uns so sehr wünschen, dass wir das hinkriegen. Wer hat das hinbekommen? Wer konnte so leben? Das ist Jesus, der Sohn gewesen. Er hat der Welt ein vollkommenes Zeugnis davon abgelegt, wer Gott wirklich ist, weil er selber Gott ist. Und der Sohn wird die Welt richten und er wird das Friedensreich aufrichten. Das hat alles mit Glauben zu tun. Das hat alles mit Inhalten von Glauben zu tun. Und da sehen wir, wie allumfänglich, wie umfassend der Glaube eigentlich ist. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von einem englischen Nationalspieler. Glaube ist alles, womit ich zu tun habe, sogar im Fußball, wo ich versuche, ein Vorbild zu sein und Gottes Gnade und Herrlichkeit in meinem Leben zu zeigen. Vielleicht spielt er heute Abend. Schaut euch mal die Aufstellung an. Ich glaube, er hat zumindest im ersten Spiel gespielt. Es kann auch sogar sein, dass er die anderen Spiele auch gespielt hat. Ist Abwehrspieler. Aber fällt auf, was er da sagt. Er spricht von Gottes Gnade. Er spricht nicht von sich. Er spricht nicht davon, wie toll er ist, wie gut er Fußball spielen kann, sondern er will den Menschen Gottes Gnade und Herrlichkeit zeigen durch sein Leben. Ein schönes Ziel, eine schöne Aussage, Schön, dass jemand so seinen Glauben bezeugen möchte. Ja, Glaube und Wissenschaft hat auch mit dem Text zu tun, mit den Versen, weil in Vers 3 begegnet uns Gott als Schöpfer. Und Glaube und Wissenschaft, das sind in der heutigen Zeit irgendwie zwei Bereiche, die für die meisten Menschen nichts miteinander zu tun haben und auch eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben dürften, so denkt man. Glaubensinhalte und wissenschaftliche Erkenntnisse, ja, wie stehen die zueinander? Reiben die sich, schließen die sich aus, passen die zusammen? Wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, dass man den Eindruck gewinnt, dass Glaubensinhalte und Wissenschaft ja in ihrer Konsequenz zu total unterschiedlichen Aussagen kommen. Alleine schon bei der Frage, woher kommt der Mensch, woher kommt die Erde? Und das hat irgendwo Auswirkungen, glaube ich, auf das Weltbild von uns Menschen oder von jedem einzelnen Menschen, der sich auf irgendeine dieser Seiten schlägt. Der Wissenschaftsgläubige, der Bibelgläubige haben oft ein unterschiedliches Weltbild. Und man hört auch immer wieder so Sprüche wie, wir sind ja aufgeklärte Menschen und Glaube, es ist doch was für Schwache. Die Wissenschaft steht also mit ihren Erkenntnissen über den Glaubensaussagen der Bibel. Auch das wird von vielen so gesehen oder so definiert. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir als Menschheit in den letzten 150 Jahren ja so viel entdeckt, erforscht, an Wissen dazugewonnen. Sei es in der Medizin, sei es in der Physik, Chemie und in all den Naturwissenschaften, technisch, was da alles entdeckt worden ist. Ich habe so überlegt, meine eine Oma, die ist 1909 geboren und 2007 gestorben, dass die alles mitgekriegt hat. Die hat, ja, dass der Strom in alle Haushalte kam, hat sie mitbekommen. Die hat mit dem Telefon das mitbekommen. Die hat ja mitbekommen, wie das Auto sich durchgesetzt hat. Sie hat politische Umwälzungen erlebt. Im Kaiserreich geboren, Weimarer Republik, Drittes Reich, Bundesrepublik Deutschland. Sie hat erlebt, wie im Medizinischen so viel getan hat. Alles in einem Menschenleben. Und da ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass der Mensch denkt, er braucht Gott gar nicht mehr, weil man entdeckt ja immer mehr, man kann immer mehr. Man träumt davon, ja, das Leben fast bis ins Unendliche zu verlängern. Es wird ein Traum bleiben, aber es gibt halt für viele Menschen gute Gründe, sich gar nicht mehr mit Gott und mit Glauben an Gott und die Bibel zu beschäftigen. Allein aufgrund dessen, was Wissenschaft alles möglich macht. Ich weiß nicht genau, wer dieses Zitat gesagt hat. Wenn man im Internet googelt, werden zwei verschiedene Personen damit in Verbindung gebracht. Aber egal, die Aussage finde ich schon interessant. Weil können Wissenschaftler nicht an Gott glauben? Müssen sie automatisch Atheisten sein? Ein wenig Wissen über die Wissenschaft macht sie zum Atheisten. Tiefe Erkenntnis der Wissenschaft macht sie zum Gläubigen an Gott. Glaube, an Gott glauben. Und der deutsche Physiker Heisenberg, der hat mal gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Geht in dieselbe Richtung wie dieses Zitat. Also irgendwo gibt es diesen Zwiespalt zwischen Schöpfungsbericht und zwischen Evolutionstheorie. Um es auf den Punkt zu bringen, Evolutionstheorie hat die Konsequenz, dass alles, was wir um uns wahrnehmen, dass alles, was unser Leben ausmacht im materiellen Bereich, das, was wir als Menschen sind, durch Zufall entstanden ist. Es hat geknallt, der Urknall oder wie man es auch immer nennen will, und alles hat irgendwie seinen Anfang genommen. Wir könnten also bei all dem von einer großen Lotterie sprechen, wo am Ende ja was Sinnvolles rausgekommen ist. Demgegenüber steht die Beschreibung der Schöpfung in Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben erkennen, anders übersetzt verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist. Es sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden sein. Ein Ausleger hat zu dieser Stelle gesagt, diese Aussage ist in ihrer Schlichtheit einmalig und nicht zu verbessern. Sie ist einfach großartig. Hier wird mit wenigen Worten in einem relativ kurzen Satz etwas auf den Punkt gebracht, nämlich dass Gott sprach und es wurde. Gott sprach, Gott redete und alles wurde ins Dasein gerufen, alles wurde ins Leben gerufen. Es ist ja auch so, dass in der Physik sich die Frage sehr häufig um die Energie dreht und man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo die ganze Energie, die im Kosmos vorhanden ist, wo die wirklich herkommt. Man hat Erklärungsansätze, man forscht daran. Ihr kennt vielleicht dieses Institut in der Schweiz, in CERN, wo die da diesen riesen Teilchenbeschleuniger in der Erde gebaut haben. Ich habe jetzt bei uns gesehen, für die bauen wir bei uns jetzt demnächst irgendeine Maschine, keine Ahnung. Aber die versuchen da in der Schweiz den Urknall nachzumachen, um einfach zu beweisen, ja, das hätte so sein können. Und dem gegenüber steht dieser Vers, der uns einfach zuruft, alles, was uns umgibt, alles hat seinen Ursprung im Unsichtbaren, hat seinen Ursprung im Reden, im Sprechen Gottes. Das ist natürlich eine Glaubensherausforderung, das zu glauben. Wir haben da keine Beweise für, wir sind da nicht dabei gewesen. Aber all das Intelligente, was uns in der Schöpfung begegnet, im Großen wie im Kleinen, lässt für mich keinen anderen Schluss zu, als dass da eine Intelligenz hinterstehen muss, die das alles ins Dasein gerufen hat. Und ich finde es interessant, dass bevor also im Hebräerbrief über den starken Glauben der Menschen gesprochen wird, steht hier am Anfang dieses Kapitels der Glaube an den Schöpfergott, am Anfang der Ausführungen, die dann folgen. Sagte einmal jemand über diese Stelle, Gott braucht seine Schöpfung als Plattform, auf der Glaube sich wirkungsvoll entfalten kann. Und diesen Glauben an den schöpfenden Gott, der alles ins Dasein gerufen hat, die haben die Personen, die in Hebräer 11 dann später auftauchen, alle gehabt. Aber wie ist das mit uns? Wie ist das mit dir, mit mir, wenn dieser Glaube, den wir haben, in Wüstenzeiten gerät, in schwere Zeiten, Anfechtung, Glaubenszweifel? Wir müssen uns klar machen, dass Glaube immer angegriffen wird, mal mehr, mal weniger. Und in dem Kapitel 11 des Hebräerbriefes begegnen uns so viele Menschen, die aus Glauben gelebt haben, aber die auch durch unsagbares Leid und durch unsagbare Herausforderungen durch mussten, wo Gott das zugelassen hat, wo Gott sie so geführt hat. Und die in der Lage waren, durch Gottes Gnade ihren Glauben aber zu behalten und zu bewahren. Wenn man sich das durchliest, vielleicht lest ihr heute Nachmittag mal zu Hause Hebräer 11, ich lese da jetzt mal einen Abschnitt von vor. Durch Glauben haben diese Männer Königreiche überwältigt, vergeltende Gerechtigkeit geübt, Erfüllung von Verheißungen erlangt, Löwenrachen verschlossen, die Kraft des Feuers ausgelöscht. Sie sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus Kraftlosigkeit wieder erstarkt oder von Krankheit geheilt, im Kampfe Helden oder Sieger geworden, haben Heere fremder Völker in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferweckung zurückgehalten. Andere haben sich martern lassen und die Befreiung oder Schonung zurückgewiesen, um ein desto herrlichere Auferstehung teilhaftig zu werden. Wieder andere haben Verhöhnung und Geißelung, dazu noch Ketten und Kerker über sich ergehen lassen. Sie sind gesteinigt, gefoltert, zersägt, mit dem Henkerbeil hingerichtet worden. Sie sind in Schaffellen, in Ziegenhäuten und Entbehrungen, Drangsalen und Misshandlungen umhergezogen. Sie, deren die Welt nicht wert war, haben in Einöden und Gebirgen, in Höhlen und Erdklüften umherirren müssen. Ein kurzer Abschnitt aus Hebräer 11. Das sind doch Wüstenzeiten, wo die Leute durch mussten. Zeiten vielleicht des Zweifels, des Hinterfragens. Und ich bin in dieser Woche beim Bibellesen auf einen Vers aus 2. Mose aufmerksam geworden, der mich richtig angesprungen hat. Und zwar 2. Mose 17, Vers 7. Da heißt es, da hieß man den Ort Massa und Meriba um des Zankes willen der Kinder Israel, dass sie den Herrn versuchten und gesagt hatten. Was haben die da gesagt auf ihrer Wüstenwanderung? Ist der Herr unter uns oder nicht? Die Frage hat das Volk Israel sich an dieser Stelle sehr herausfordernd Gott gegenüber gestellt. Vielleicht stellst du dir auch gerade diese Frage, ist Gott bei mir oder nicht? Oder wo ist der Gott, an den ich glaube, gerade in der Situation, in der ich stecke? Wo ist er in den Problemen und in den Ängsten, die ich habe und die ich so gerne loswerden möchte, aber die ich doch gar nicht selber lösen kann? Ist Gott unter uns? Ist Gott hier in der Gemeinde bei uns? Stellen wir uns die Frage vielleicht im Moment, wo wir diese Probleme haben. Ist er bei mir persönlich? Die Israeliten haben sich diese Frage gestellt. Dabei haben die so viel mit Gott erlebt auf ihrem Weg. Und das war noch relativ am Anfang der Wüstenwanderung. Wolkensäule, Feuersäule haben sie wahrgenommen. Gott hat sie versorgt mit Essen, ne, mit den Wachteln und mit dem Manna. Jetzt an dieser Stelle haben sie Durst und haben Angst zu verdursten, rebellieren gegen Gott und stellen die Frage, ist der Herr unter uns oder ist er es nicht? Ich möchte uns den kurzen Text vorlesen, der in dem Andachtsbüchlein dazu stand. Ist der Herr unter uns oder nicht? Das Volk Gottes hat ein ernsthaftes Problem. Es gibt kein Wasser und der Durst in der Wüste lässt sich nicht löschen. Sie hätten allen Grund gehabt, darüber mit Gott zu sprechen, der sie bereits täglich mit Geflügel und Backwaren versorgt. Aber das tun sie nicht, sondern sie wenden sich an Mose, den sie sehen und beschimpfen können. Der wendet sich zu Gott und Wasser sprudelt aus dem Felsen. Problem gelöst. Es ist ja wieder alles in Ordnung, oder? Nein, das ist es eben nicht. Mose nennt den Ort des Wasserwundes Massa und Meriba, Probe und Streit. Damit macht er seinen Leuten klar, was sie eigentlich getan hatten. Ihr habt Gott in Frage gestellt, aber nicht mit dem Herzen von Zweifelnden, die unter der Verborgenheit Gottes leiden und um Hilfe bitten, sondern mit dem Rücken zu Gott habt ihr debattiert, ob Gott überhaupt noch da ist. Und das nach allem, was ihr mit ihm erlebt habt. Sind wir auch sehr vergesslich, was Gott uns Gutes getan hat? Und dann sehen wir nur unsere Not und nicht Gottes Treue? Wir dürfen Gott nicht den Rücken zukehren, keiner von uns. Wir müssen immer seine Nähe suchen. Wir müssen uns an ihn klammern. Wir müssen in unserer Schwachheit, wenn sie uns überkommt, seine Nähe suchen. Nicht hadern und ihm vor allen Dingen nicht den Rücken zukehren Und so wie das Volk Israel es getan hat, hier die Frage stellen, ist der Herr unter uns oder ist er es nicht? Die Glaubenden in Hebräer 11 haben Gott den Rücken nicht zugekehrt und das hat ihren Glauben ausgemacht. Dieses Zitat von dem kroatischen Nationaltrainer geht in diese Richtung. Unser Gott ist immer für uns da, denn er wird uns nie alleine lassen. Daran müssen wir glauben. Ich bin froh, dass ich dieses Zitat auch in der Vorbereitung zu der Predigt gefunden habe, weil es das aufgreift. Er ist immer für uns da. Er wird uns nie alleine lassen. Daran müssen wir glauben. Nicht den Rücken zukehren, sondern daran glauben. Das 11. Kapitel des Hebräerbriefes endet mit 2 Versen. Und diese alle, denen doch durch den Glauben ihr Zeugnis zuteil geworden ist, haben die Erfüllung der Verheißung nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres zuvor ersehen hat. Sie sollten nicht ohne uns zur himmlischen Vollendung gelangen. Gott weiß darum, dass alle diese Glaubenshelden aus Hebräer 11, ja, die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, noch nicht erlangt haben. Sie sind alle gestorben mit den Jahren, aber sie haben, obwohl sie das Verheißene noch nicht erlangt haben, Glauben behalten und sind dabei geblieben. Was bedeutet das für uns? Wir haben auch das Verheißene noch nicht erlangt. Wir leben in Gottes Reich. Wir haben Vergebung unserer Schuld. Wir sind angenommen. Wir haben das ewige Leben schon von Gott geschenkt bekommen. Aber neuer Himmel, neue Erde, da warten wir genauso drauf wie die Personen aus Hebräer 11. Diese haben auf der Erde nicht empfangen, was ihnen verheißen war, aber sie werden es dann empfangen, wenn auch wir es empfangen. Und das finde ich so eine tolle Verheißung. Sie werden das Verheißene erst bekommen, wenn auch die Hebräer und auch wir es bekommen. Und wann wird das sein? Für mich, wenn Jesus wiederkommt und sein Friedensreich aufrichtet. Und das ist das Bessere, das Gott für uns Menschen vorgesehen hat. So schön es hier auf der Erde ist, vor allen Dingen, wenn man in Freiheit in einer Industrienation leben kann, wo man einfach ja von allem umgeben ist, was man zum Leben braucht. Aber wie viele Menschen leben nicht so? Wie viele Menschen sehen sich vielleicht viel mehr als ich nach der Ewigkeit? Oder viel mehr als du, weil es uns hier noch so gut gefällt. Auch wenn man feststellt, dass alles ein Stück weit den Bach runtergeht und das, was man als selbstverständlich jahrzehntelang empfunden hat, vielleicht irgendwann nicht mehr so selbstverständlich ist. Aber der Text hat was dazu gesagt, weil Gott für uns etwas Besseres zuvor ersehen hat. Und dieses Bessere wartet auf uns, wartet auf mich, wartet auf dich, wenn wir im Glauben leben, Jesus unser Herr ist und wir uns von ihm führen lassen. Nimmt das mit, was der kroatische Trainer gesagt hat, unser Gott ist immer für uns da, denn er wird uns nie alleine lassen, daran müssen wir glauben. Wir haben eben das Glaubensbekenntnis gesungen, ich habe es nochmal mitgebracht. Ich als einer, der in der evangelischen Kirche groß geworden ist, ich kenne das von früher, dass man das Glaubensbekenntnis gemeinsam gebetet hat. Und ich denke, wir sollten das jetzt auch gemeinsam tun, als Bekenntnis für unseren Glauben, dass wir das hoffe, es ist groß genug, dass ihr das alle ablesen könnt, dass wir es so, wie wir es beim Vater unser machen, einfach nochmal für uns selber, um uns das ins Gedächtnis rufen, jetzt gemeinsam beten wollen. Ich möchte euch bitten, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.